Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Stefan Schnabel, CEO und Gesellschafter der Helmer G. Das Familienunternehmen Helmer G ist ein ziemlich bekanntes, für viele von euch vielleicht aber auch unbekanntes Familienunternehmen aus dem Bereich der Chemie, Agrar- und Energiestoffe. Stefan und wir hatten ein extrem spannendes, ich finde sogar sehr mitreißendes Gespräch, auf das ihr euch sehr freuen könnt. Bevor wir starten, vielleicht noch eine Frage an euch. Kennt ihr Unternehmen, Familienunternehmerinnen, die euch besonders interessieren, wo ihr euch wünscht, dass wir sie mal in dem Podcast porträtieren? Dann schreibt uns eine E-Mail mit euren Gedanken an allesneu@maschinenraum.io und wir werden versuchen, eure Wünsche wahr werden zu lassen. Wir hätten auch noch einen kleinen Wunsch an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne nicht nur Kommentare, sondern auch eine positive Bewertung. Das hilft dem Podcast, bekannter zu werden und aus den Hidden Champions sichtbare Champions zu machen. Jetzt geht's aber los mit unserem Gespräch, mit unserem Gast Stefan Schnabel. Und wir starten wie immer mit dem Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? 5 Jahre nach Kriegsende erwirbt der damals 29 Jahre alte Hermann Schnabel in Hamburg ein kleines Handelsunternehmen, die Firma Helm. Es ist eine überschaubare Unternehmung, die ihn gerade einmal 3.000 Mark kostet. Schnabel, der aus einfachen Verhältnissen in Schlesien stammt, baut die Firma zu einem der größten Chemikalienhändler des Landes auf. Bis Anfang der 80er Jahre steht er an der Spitze. Mach's gut, Dieter, soll der Patriarch zu seinem Sohn gesagt und sich von da an nicht mehr ins tägliche Geschäft eingemischt haben. Besagter Dieter Schnabel macht aus dem Chemikalienhändler einen internationalen Milliardenkonzern. Heute führt in dritter Generation dessen Sohn Stefan Schnabel die Helm AG. Sie ist nicht nur im Geschäft mit Chemikalien, sondern zum Beispiel auch mit Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Medikamenten. Weltweit beschäftigt das Hamburger Unternehmen 1.600 Menschen und hat 2023 rund 6 Milliarden Euro umgesetzt. Leicht sind die Zeiten nicht. Die Chemiebranche steht wegen hoher Energiepreise und schwächelnder Nachfrage unter Druck. Und Stefan Schnabel vor der Herausforderung, das Familienunternehmen nachhaltiger aufzustellen. Wie das gelingen soll und welche weiteren Pläne er für die Zukunft der Helm AG hat. Darüber sprechen wir mit ihm jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Stefan, herzlich willkommen im Maschinenraum und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen lieben Dank.
Herzlich willkommen.
Danke.
Stefan, danke, dass du hier nach Berlin gekommen bist. Wir treffen uns physisch im Maschinenraum. Stell dir vor, dass du unten an der Espresso-Bar auf Martin Brudermüller triffst, der bis 2024 Vorstandsvorsitzender der BASF war. Wenn ihr euch wieder treffen würdet oder vielleicht zum ersten Mal treffen würdet, ich weiß es nicht, worüber würdet ihr sprechen? Wie würdest du dich vorstellen?
Also ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen gehabt, war jetzt nicht jeden Tag. Aber er ist ja mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender von Daimler oder Mercedes, ist es ja heute. Und da für uns ein Geschäftsfeld das Lithium-Recycling ist, was ja in die E-Autos gibt, wäre sicherlich der Aufhänger eher Sport, weil er war ein großer Sportler. Und dann würde ich wahrscheinlich die eine oder andere Frage loswerden wollen zum Thema E-Autos und Lithium. Also das Gespräch würde ich gerne mal führen.
Bist du auch Sportler, weil du sagst, das erste Thema wäre Sport?
Ich muss sorry lachen jetzt. Sieht man zwar nicht mehr, aber ich war, ich mochte gerne schwimmen. War jetzt nicht die spannendste Sportart, aber das hat ja mich lange fasziniert. Und als ich dann aufhörte, dann kam das ein oder andere Kilo dann später dann dazu. Und er war auch Schwimmer, deswegen.
Ah, okay,
also deswegen
verstehe,
die Anspielung.
Deswegen die Verbindung. Okay, ja. Die war uns natürlich gar nicht so klar. Über das Thema Recycling Lithium würden wir gerne später nochmal sprechen.
Gerne.
Vielleicht kannst du erstmal erklären, also in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich natürlich umgesehen. Trotzdem bleibt das ja manchmal fast ein bisschen abstrakt. Was genau macht so ein Unternehmen eigentlich? So Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, du sprichst von Lithium-Recycling. Vielleicht kannst du uns das einfach nochmal so ein bisschen aufdröseln. Welche Geschäftsfelder habt ihr und wie seid ihr da unterwegs?
Also der erste Bereich ist die klassische Chemie. Und im Endeffekt jeder... hat in irgendeiner Form mit Chemie jeden Tag zu tun. Das einfachste Beispiel vielleicht ist, wenn man ein Haus malt, eine Wand malt, dann muss ja die Farbe an der Wand kleben bleiben. Mhm. So, ob sie jetzt nun weiß oder rot ist, spielt ja keine Rolle. So. Und damit die Wandfarbe an der Wand heften bleibt, brauchst du im Klebstoff und der ist dann aus Basischemikalien. Ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist sicherlich, die meisten haben irgendwann mal schon mal was von Ikea gekauft. Das sind meistens Spanplatten und die Späne muss ja zusammengeklebt sein. So, dafür brauchst du wieder einen Klebstoff, den Rohstoff für diesen Kleber liefern wir mit rein. Also das ist so wir sind die Vorlieferanten von den Lieferanten, die dann irgendwelche Produkte machen, dasselbe für die Autoindustrie. Das ist der erste Bereich. Der zweite ist dann die Landwirtschaft. So, und im Endeffekt, die Pflanzen brauchen auch Nährstoffe und Medikamente. Und das stellen wir her, liefern eben Düngemittel und Pflanzenschutzmittel in die Landwirtschaft hinein. Und das dritte Feld, das ist das, was wir gerade aufbauen, ist eben ganz speziell Lithium und darum die Wertschöpfungskette. Das sind die drei Felder. Und in dem Zuge, nachdem wir uns darauf mehr und mehr fokussiert haben, haben wir auch unser Pharmageschäft veräußert oder sind dabei, es zu veräußern. Also in der Vergangenheit war das so, wenn ihr krank wart, leider, und ihr zur Apotheke gegangen seid und irgendwas von Ratiopharm oder Exal, Stada gekauft habt, dann kann es sein, dass wir das gemacht haben, ohne dass unser Label da drauf gestanden hätte. Also das waren die vier und jetzt die drei Bereiche, wo wir tätig sind. Ich hoffe, das veranschaulicht das ein bisschen.
Das war extrem anschaulich. Vielen Dank.
Als Martin Brüdermüller die BASF verlassen hat, 2024 war das ja?
Ja.
War auf jeden Fall ein großer Umsatzrückgang und auch Ergebnisrückgang bei der BASF zu verzeichnen. Was sind bei euch so die Wachstumsfelder von den drei Bereichen?
Also erstmal, Umsätze in der Chemie sind sehr dicht am Öl- und Gaspreis gekoppelt. Ja. Also völlig losgelöst, ob der Bedarf groß oder klein ist. Hoher Ölpreis sind hohe Chemiepreise, niedriger Ölpreis sind niedrige Preise. Also das ist die eine Logik, die immer da ist und in der Folge, mit der man zu kämpfen hat. So, und dann im Endeffekt Chemie, und das sind eben jetzt die herausfordernden Zeiten. Wo geht's hinein? Ganz große Autoindustrie. Ich glaube, da brauchen wir nicht noch viele Sätze drüber zu verlieren. Die hat mit sich zu kämpfen. Nächste große Industrie ist Bau. Mhm. Ja, okay. Auch nicht gerade der Bergerstürmer. So, und dann ist es natürlich auch Konsumgüter in jeglicher Form. Also das sind, sagen wir mal, drei Bereiche, wo das groß reingeht. Was aber persönlich für mich auch interessant ist, warum ich diesen Job auch so gern mag, man kriegt so viel mit, und ist sehr, sehr früh dabei zu sehen, welche Dynamiken es in den jeweiligen Industrien im Guten wie im Schlechten dann es auch gibt.
Aber das schlägt dann ja schon relativ direkt zu euch durch. Oder wenn du sagst Automobilindustrie, Bau, das ist ja schon...
Ja, da gibt es auch nicht viel Erläuterung zu. Ja. Genau so. Ja. Und das Problem ist einmal, der Absatz ist in der Regel dann der niedriger, was zu schnell zu Überkapazitäten führt. Mhm. Die Anlagen müssen aber laufen, weil, also die kann man nicht, sagen wir mal, nur mit 20%, 30% hier führen. Das muss irgendwo schon 75, 80 sein. So, und in dem Augenblick, wo eben diese Überkapazitäten da sind, fallen die Preise in der Regel. Und die Mathematik ist einfach, wenn wir 5% auf 800 verdienen, das ist nun mal mehr, als wenn ich 5% auf 400 verdiene. Und die Kosten sind in der Regel fast dieselben. Also aus der Ecke heraus spielen das Preisniveau für uns schon eine wesentliche Rolle. Mhm.
Bereitet einem als Unternehmer sowas schlaflose Nächte?
Kann, wenn man nicht die richtigen Risikotools führt und auch implementiert. Ich würde sagen, über all die Jahre, Jahrzehnte haben wir aus vielen Fehlern auch gelernt. Und daher müssen wir darauf achten, dass in der Gesamtsumme das Risiko im Griff bleibt. Das ist, sagen wir mal, für mich weniger die Kopfschmerzen. Es sind mehr die abrupten Veränderungen, die manchmal dann hochkommen. Letztes Beispiel war natürlich der Ukraine-Krieg. So die ganzen Verbote gegenüber russischen Unternehmen. Und eine große Raffinerie ist ja hier vor den Türen Berlins.
Den Schwedt.
So. Und das waren ja drei Unternehmen, die diese Raffinerie betreiben. Einmal die Russen, dann Eni, Italiener und Shell.
Ja.
So, und wie geht man, und wir bekommen ein Produkt aus dieser Raffinerie, und wie geht man in so einer Konstellation um?
Ja,
dafür gibt es auch kein Lehrbuch.
Ja,
ja, also wenn es Überangebot gibt, weißt du ungefähr, welchen Stellschrauben du drehen musst, wenn die Preise fallen, was sind da die Risiken, die man eingeht oder wie man das verhindert. Bei so einer Geschichte, das gab es nicht, das hat dir auch keiner beigebracht. Also das war, wo die eine oder andere schlaflose Nacht dabei war.
Du sprichst jetzt von der Situation, als es im Besitz von Rosneft noch
genau.
war. Oder wie
Rosneft war der Hauptaktionär der Raffinerie. Ja.
Also wie ihr euch dazu verhaltet.
Genau.
Oder wie? Und wie habt ihr euch dazu verhalten, wenn es kein Lehrbuch gab? Was macht man da?
Es waren nachher zwei Sachen. Per Zufall war derjenige, der sozusagen von der Bundesregierung die Verantwortung für diese Raffinerie übernommen hat, ein Hamburger.
Mhm.
Das war aber Zufall und da hat man sich eng ausgetauscht. Und mit Shell und Eni haben wir andere Geschäftsbeziehungen auch und mit denen waren wir sehr eng in Kontakt, weil die natürlich sogar noch dichter dran waren als wir.
Mhm.
So, und das Thema Partnerschaften ist bei uns ein zentrales Thema und das hat sich in dem Augenblick auch bewährt.
Das heißt also, nur ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, auch für die Hörerinnen und Hörer, korrigiere mich, falls es falsch ist. Und dann steht immer noch die Raffinerie unter Treuhandverwaltung des Bundes und damit war das Problem für euch dann sozusagen erstmal gelöst, oder?
Das war die erste Problematik und dann war die Thematik ja, woher kommt das Gas und das Öl?
Ja.
So, läuft die Raffinerie weiter, ja oder nein? Und was bedeutet das für uns?
Ja.
Und am Ende gibt es weiterhin Öl, zwar in weniger, soweit ich weiß, nicht ganz so viel wie früher.
Mhm.
Aber wird über Polen etc. importiert und damit läuft die Raffinerie. Sonst gäbe es ja keinen Treibstoff für die Flugzeuge in Berlin und die Tankstellen würden auch nicht laufen. Also deswegen ist es aus der Ecke gelöst erstmal.
Wir nehmen die Folge jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl in Deutschland auf. Ausgestrahlt wird die wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo vielleicht schon ersichtbar wird, welche Partei Mehrheiten bekommen hat. Jetzt sind ja gerade die Kandidatenduelle im Fernsehen zu sehen. Und da gibt es ja die einen, die sagen, die Politik hat alles falsch gemacht und man sollte sauer auf die Politik sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das war alles gar nicht so vorhersehbar und eigentlich haben wir das ganz gut gemanagt, auch für die Wirtschaft. Was ist dein Blick auf den Einfluss der Politik, das Zeugnis der Politik?
Also ich würde dann zwei Noten verteilen, ja. Eine schlechte, eine gute. Ich denke, diese ganze Thematik mit den Sanktionen und wie man auf die Krise mit der Gas- und Ölversorgung reagiert hat, das gab es bis dahin auch so in der Form nicht. Und wir sind alle weiter in Auto gefahren, wir haben alle weiter in Gas bekommen. Also in der Summe würde ich sagen, das war außergewöhnlich, das wurde wirklich gut gemanagt. Ich will nicht sagen alles andere, aber viel anderes ist dann auch nicht gut gelaufen. Ja, also aus meiner Sicht hat man eine gewisse Verantwortung. Und wenn du zu dritt, und da war ich echt sehr hoffnungsvoll am Anfang, dass diese drei doch unterschiedlichen Parteien zusammenwirken und viele Dinge eben bewegen, die das für das Land wichtig sind, dass es nicht passiert. Würde ich jetzt jedes Defizit, was wir in Deutschland haben, nur der Ampelregierung zuordnen? Sicherlich nicht. Dafür ist die Laufzeit an Fehlern dann doch zu lang. Aber sicherlich, dass man sich eigentlich nur noch streitet, statt die Probleme anzugehen, das war sicherlich kein Glanzstück.
Was erwartest du von einer neuen Bundesregierung?
Also, wenn ich einfach da fortfahre, wo ich gerade aufgehört habe, sicherlich, dass es dann keinen Streit mehr gibt, sondern es gibt unterschiedliche Standpunkte. Ich glaube, es ist gut, dass es die unterschiedlichen Standpunkte gibt. Und wir kommen sicherlich gleich nochmal auf das Thema Wirtschaft und Unternehmen zurück. Die Klimakrise ist ja nicht vorbei, nur weil jetzt, sagen wir mal, es eine neue Regierung gibt und alle, sagen wir mal, die ganze Thematik Nachhaltigkeit von ihren Parteiprogrammen weggewischt haben. Das ist ja nicht der Fall. Und wie geht man mit so einer Thematik in der Summe um? Und deswegen die unterschiedlichen Facetten dort zu berücksichtigen, ist sicherlich für mich von entscheidender Bedeutung. Das Ganze auch, ich komme jetzt aus Hamburg, ja, wir bauen eine neue Brücke oder eine neue Brücke soll gebaut werden. Wie kann es angehen, dass wir stolz sind, dass die 2040 fertig sein soll?
Ja.
ich glaube, wenn wir das ernsthaft nach draußen erzählen, die anderen Länder lachen uns doch aus, dass wir 15 Jahre für eine Brücke brauchen.
Woran liegt das? Ist das die Bürokratie, die überbordende, von der wir immer so oft hören? Oder?
Also ich bin da kein Experte, aber sicherlich ist das ein Punkt. Aber in Ehrlichkeit, also ich weiß nicht, welche Schritte dafür nötig sind, um die Approvals zu bekommen oder die Bestätigung und was da alles geplant wird. Aber wie gesagt, das darf nicht sein. Also ja, wir sind dann so langsam und das ist ja für mich nur ein Beispiel für gefühlt alle anderen Dinge. Ja, Windenergie aus dem Norden in den Süden zu bringen mit den Stromtrassen und diese ganzen Punkte. Also aus der Ecke heraus, wenn wir mit der Geschwindigkeit weiter marschieren wollen, dann hätte ich schlaflose Nächte.
Das heißt, die deutsche Wirtschaft krankt an der mangelnden Geschwindigkeit. Woran noch?
Das ist sicherlich aus meiner Sicht ein großer Punkt. Mhm. Und wenn man die unterschiedlichen Länder sich anschaut, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der ist jetzt Deutschland, aber / auch für Europa, glaube ich, gültig der nächste Punkt. Wir Europäer versuchen immer alles über Strafen und Regularien zu regeln. Gleichzeitig wollen wir aber, dass die Unternehmen bestimmte Dinge voranbringen, entwickeln und ja auch Risiken eingehen. Aus meiner Sicht müssten wir viel mehr dafür sorgen, wenn wir bestimmte Dinge voranbringen wollen, ja, Transformation des Energiesektors, diese Dinge, dann müssten wir aus meiner Sicht viel mehr dafür sorgen, dass der Staat sich in irgendeiner Form an diesen Risiken mit beteiligt. Hört sich einfach an, aber das ist für mich der Grundgedanke. Und wenn man sich andere Länder anguckt, vielleicht jetzt ist Singapur nicht das Paradebeispiel in der Vergleichbarkeit, aber die haben das in der Form am meisten vorangetrieben. Also es gibt Länder, die eben einen Teil der Risiken mit übernehmen, damit bestimmte Dinge im Land auch sich entwickeln und vorangetrieben werden. Und ich glaube, das wäre für mich auf die Frage nochmal ein Punkt, der sich ändern müsste.
Ja, du hattest es gerade angesprochen, das ganze Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit etc. ESG war ja ein Thema, wo durch die Politik sehr enge Leitplanken gesetzt wurden und die ja auch immer europaweit noch gelten. Jetzt Blick auf die USA sieht man, die Leitplanken verschwinden oder werden auf jeden Fall weicher.
Naja, da die Unternehmen werfen ihre Klimaziele einfach selbst über den Haufen.
Genau, und im Umkehrschluss sozusagen werfen die Unternehmen sozusagen ihre Klimaziele über den Haufen. Das löst nicht die Klimakrise. Wie wird die Helm AG darauf reagieren?
Also es wurde intern an einer Stelle schon mal besprochen und auch von Freunden oder anderen Unternehmern kommt der Punkt auch immer wieder hoch. Ich hatte ja kurz ausgeführt, was wir machen und man muss ganz neutral, objektiv betrachten. Die Energieerzeugung ist die Industrie, die meisten Emissionen ausstößt. Dann kommt, glaube ich, Stahl, Beton und dann ist schon auf Platz 3 Chemie und Düngemittel. Ja, so jetzt, wie reagiert man darauf? Man kann sagen, interessiert mich alles nicht, auch ein Gang. Oder zu sagen, naja, der Druck ist ja trotzdem da. Er ist vielleicht kurzfristig nicht ganz so akut wie andere Dinge. Trotzdem bleibt das Problem ja bestehen. Und wenn man dafür Lösungen findet, ja, wie kriege ich da Verbesserungen hin? Und das wird nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf übermorgen passieren. Aber wenn wir uns nicht auf diesen Weg machen, diese Lösung zu finden, dann werden wir dieses Thema, wie gesagt, es ist ja nicht weg, nicht gelöst bekommen. Und deswegen, weil der Druck so groß ist, bin ich da auch, Gott sei Dank nicht nur ich, sondern auch wirklich ein Großteil der Firma davon überzeugt, wenn man mit guten Lösungen kommt, dass die sich dann bezahlbar machen. Und das ist für mich da, wo das Ganze dann greift. Also nur Nachhaltigkeit und es ist alles dreimal so teuer, wird nicht funktionieren. Mhm. Es muss irgendwo...
Es rächt sich im Wettbewerb dann.
Genau, so, es muss irgendwo sich ausstellen. Aber dafür gibt es Lösungen. Mhm. Die werden dir nicht auf ein Silbertablett serviert. Das leider nicht. Aber genau an der Stelle zu gucken, anzusetzen. Und das ist das, was wir versuchen voranzutreiben. Wir sind Gott sei Dank, oder auch manchmal leider ein bisschen schade, wir sind keine BASF, wir sind keine Bayer. Wir gucken vielmehr, was können wir mit anderen Unternehmen bewirken, was die alleine genauso nicht hinkriegen wie wir. So, und in der Zusammenarbeit ist das dieses alte Rechenbeispiel, aus 1 und 1 müssen wir 3 oder 4 machen. So, und dann ist es für uns auch nicht wichtig, sind wir die Mehrheit an dem Unternehmen haben oder wer das führt. bei uns wird man sehen, wir haben die unterschiedlichsten Modelle. Mhm. 70-30 Beteiligung, 50-50, 60-40, 90-10. Sucht euch ein Modell aus. Wahrscheinlich haben wir es bei uns.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen für so eine Zusammenarbeit aus der letzten Zeit?
Es gibt, ich glaube, es ist sogar die größte Familienfirma der Welt, Cargill, ein amerikanischer Konzern.
Ja.
Und wir kommen jetzt gerade nochmal auf den Punkt, ja, wie gucken die Amerikaner zum Beispiel darauf. So, die hatten die Thematik, die verarbeiten ganz viel Mais. So, das ist ja auch häufig die Diskussion, kommt das in den Tank oder auf den Teller? Ja. Das ist ja auch so ein Thema. So, und was wir mit Cargill nachher entwickelt haben, ist, es gibt ein Produkt, und ich sehe hier gerade ein Handy liegen, wenn man das sich anschaut. Das Produkt ist zum Beispiel in dieser Handyhülle drin, heißt BDO, was auch immer es ist. So, das kann man aus Öl machen, das ist die eine Art und Weise, oder wie wir jetzt mit Cargill zusammen, wir nehmen die Reste vom Mais, die man nicht so gut gebrauchen kann, stellen daraus Biomasse her und stellen dieses Produkt jetzt her. Genau dasselbe wie auf Öl basiert. Es ist sogar leicht teurer in der Herstellung und auch in dem Bau der Anlage. Also so gesehen hätten wir vor 5 oder 10 Jahren das nie und nimmer gemacht. Aber, darf ich fragen, fährst du noch Auto?
Ja, aber nicht, also wir haben kein Auto mehr als Familie. Also
okay, aber was hattet ihr für eins?
Davor hatten wir, den haben wir vor Jahren verkauft, einen T5, also VW Camper.
Wunderbar. Stell dir diesen Wagen nochmal vor. Den kannst du dir vorstellen. Vielleicht könnt ihr euch auch 5 von diesen Campern vorstellen. 150.000 von denen wird wahrscheinlich schon schwieriger, sich vorzustellen. Aber wenn man es versucht hinzukriegen, sich 150.000 Autos vorzustellen, die von morgens bis abends fahren, über die Laufzeit von so einer Chemieanlage von 20, 30 Jahren, das ist die Emissionseinsparung. So. Und die große Anwendung ist jetzt nicht die Handyhülle, das ist leicht zu zeigen immer an so einem Tisch. Die große Anwendung sind elastische Fasern. Also wenn ihr Sport macht, alles, was sagen wir mal, sich ausdehnen kann, da geht dieses Produkt rein. Und so sind wir zu den Nikes und Pumas und so weiter hingefahren und gesagt, wenn ihr bestimmte Sachen verändert, dann könnt ihr diese Einsparung von diesen 150.000 Autos sozusagen verantworten. Und im T-Shirt war das, glaube ich, 0,172 Cent pro T-Shirt oder so. Also es war leicht teurer, aber im Ende war das minimal.
Und wenn du jetzt auf das gesamte Unternehmen guckst und den Prozess, das ist ja ein Prozess, so eine grüne Transformation, wie weit seid ihr da?
Also sicherlich für mein Tun noch in den Anfängen. Wenn ich hatte neulich das Glück, weil ich mit 50 CEOs weltweit beim MIT in Boston, da würde ich sagen, da waren wir doch eher weiter vorne. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass man sich auf den Weg macht. Ja, man lernt dazu. Ich hatte vor einem Vierteljahr ein Gespräch mit auch wieder einem amerikanischen Unternehmen und ich war wirklich stolz, wie wir uns unterhielten und austauschten. Und ich weiß nicht, ob es nachher an der Müdigkeit und dem Jetlag lag, dass ich ihm sagte, Mensch, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen stolz, wie das Gespräch geführt worden ist. Vom Jahr hätte ich das nicht so hingekriegt hier mit euch. Ja? Da musste der Gesprächspartner lachen, kriegen wir genauso. Ja? Also es ist, man lernt wahnsinnig viel dazu. Und ich glaube, das ist eines der Punkte, wo ich die Verantwortung auch in den Führung von Unternehmen sehe, dass sie dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses Wissen aufbauen. Ja. Weil das wird dir nicht wieder Silbertablett serviert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wie schafft man diese Neugierde in das Unternehmen reinzubekommen, was mehrere hundert Jahre alt sein kann, wo man auch in bestehenden Rahmenbedingungen sich einfach optimiert und optimal aufgestellt hat und dann einfach einmal auf die Suche geht und Pioniergeist zeigt und auf neue Ideen kommt und das zulassen muss und scheitert und wieder aufsteht. Und
es gibt in Hamburg diesen Spruch, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Mhm. Ja? Also ich glaube, das kann man nicht erwarten, dass das von, zumindest war es in unserem Fall nicht so, dass das irgendwo im Unternehmen entstanden ist. Das war wirklich von oben der Wunsch und das Interesse, die Firma dahin zu bringen. Und dann ist es eben die Kollegen, eine Mischung aus überzeugen, aber auch deren Interesse zu wecken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unterschiedliche Gastredner, Professoren zu eingeladen, ob nun zum Klima oder zur Biodiversität da Vorträge zu halten. Und die waren hochemotional. Also wir hatten eine Kollegin bei so einem Vortrag dabei aus Brasilien, die war unglücklicherweise, glaube ich, die zweite Woche im Unternehmen. Und die war so erschüttert von diesem Vortrag, die war kurz vorm Heulen. Ja, also da waren nicht große Aufbruchsstimmungen applaudiert. Also es war sozusagen dieser Lernprozess, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und zu verstehen, was bedeuten die verschiedenen Dinge. Und das war sicherlich so ein Talmoment. Aber wenn man dann die Beispiele hört, die dann danach funktionieren und sich daraus entwickeln, das sind die Momente, die man dann nicht nur einmal, sondern häufig lieber 3-4 Mal erzählen sollte. Und dann entsteht mehr und mehr so eine Begeisterung im Unternehmen.
Warum war die jetzt so erschüttert? Das ist mir gerade nicht ganz klar geworden.
Viele reden hoffentlich noch von der Klimakrise. Viel größeres Problem ist eigentlich die Biodiversitätskrise. Darüber spricht aber fast keiner. Aber wenn man sich überlegt und dann versteht, welche Auswirkungen diese Krise für den Planeten hat, dann stellt man fest, die ist ja noch viel schlimmer als die Klimakrise eigentlich. Ja. Und das war der Moment, das was vorgetragen wurde, okay, und wo dann eben der Schockmoment dann, ja, da war und verstehe, dann die Traurigkeit entstanden.
Und wenn wir das jetzt weiterdenken, habt ihr irgendwie neue Bereiche in der Organisation geschafft, die sich ausschließlich mit den Problemstellungen oder für euch sind das ja dann Chancen, wie ich verstanden habe, beschäftigen? Habt ihr Zielsysteme von Managern verändert? Gibt es noch andere Aspekte, die ihr eingeführt habt?
Also darüber haben wir nachgedacht sogar. Den Schritt sind wir in der Konsequenz noch nicht gegangen. Was wichtig war, dass wir ein Team, was bei uns Corporate Development heißt, aufgebaut haben. Und dieses Team hat dafür gesorgt, dass dieses Wissen ins Unternehmen getragen wird. So, welche Ideen daraus dann entstehen, das ist das sozusagen, was dann in den verschiedenen Abteilungen, die sich täglich mit diesen Dingen beschäftigen, dann entstehen muss. Weil das kriegst du schlecht, sagen wir mal, von der Seitenlinie so als Lonely Satellite übertragen. Das muss dann schon in den Abteilungen passieren, die sich damit jeden Tag beschäftigen. Und die sehen dann auch häufiger viel schneller, wo die einzelnen Probleme sind und wo die Ansatzpunkte sind. Und auch die Kontakte zu den verschiedenen Geschäftspartnern haben. Weil das ist immer wieder ein Punkt. Mit wem kannst du was machen? Man muss sich wahnsinnig viel austauschen, um zu gucken, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Auf der Technologieseite, auf der Absatzseite, auf der Risikofinanzierungsseite. Alles Herausforderungen, aber wie gesagt, das ist auch der Spaßfaktor, der hoffentlich nicht nur mich, sondern auch viele im Unternehmen anspornt.
Jetzt bist du ja seit über 28 Jahren im Unternehmen schon?
Offiziell, ja.
Offiziell als Werkstudent oder Lagerarbeiter begonnen, habe ich irgendwo gelesen.
Ist das richtig? Also so fing es an, dass meine Taschengelderhöhung, die ich verhandelt habe, kläglich gescheitert war.
Ja.
So, und daraufhin habe ich dann angefangen zu jobben und mit der Kemente oder im Bauhaus gearbeitet. Und irgendwann im Gespräch mit meinem Vater sagte, warum arbeitest du eigentlich nicht bei uns in den Ferien, und ich würde dafür sorgen, dass das in den Ferien ausreicht, dass du dann sozusagen in der Schulzeit dich auf die Schule konzentrieren kannst und dann in den nächsten Ferien dann wieder arbeitest. Ich dachte so, cooler Deal, das hört sich lukrativ an. Dass das nachher der Deal meines Lebens wurde, war mir in dem Moment nicht bewusst, speziell als ich wusste, dass es ins Lager ging. So, und dann beim Container auspacken. Daher, das war der Moment. Aber das lief noch sozusagen nicht unter dem offiziellen Teil. Das war
Der
vorgelagerte Teil, deswegen meinte ich, offiziell waren es 28.
Und in den 28 Jahren, was waren so für dich die Schlüsselmomente?
Ich tue mich gerade schwer mit diesem einen Moment oder den Momenten. Ich glaube, diese erste Phase, einfach durchs ganze Haus zu laufen und überall zu sehen und überall reinzuschnuppern, ja. Und ich meine, es gab in jeder Abteilung auch häufig Sachen, die stupide Handarbeiten waren. Und zum Beispiel bei ERP-Einführungen alle Produkte in 4 Sprachen einzufügen, war jetzt nicht die spannendste Aufgabe.
Ach, du Schreck, ja.
Ja, aber ich hatte darüber zum Beispiel auch dann eben gelernt, welche Produkte es überhaupt gibt und darüber ein Interesse entwickelt. Also diese Phase einfach durchs Unternehmen zu laufen, das war jetzt kein Augenblick, aber es war eine interessante und glaube ich, wichtige Phase. Das zweite war dann, und das war eines der Gründe, warum ich zu Helm gekommen bin, die Chance ins Ausland zu gehen. So, und ich hatte 3 Möglichkeiten angeboten bekommen: Istanbul, Istanbul oder Istanbul, worauf ich dann mich groß entschieden hatte. Was sicherlich eine tolle Zeit war, weil es eigentlich 2 Dinge bewirkt hatte. Einmal sozusagen vom Mutterhaus und dann vom Vater sich zu entkoppeln. Das war sicherlich ein wichtiger Punkt, auch wenn es jetzt nicht ein einzelner Moment war, aber diese Entkopplung spielte sicherlich eine wichtige Rolle. Und ich hatte, ich würde sagen, Glück und Fleiß gehörten dann beides dazu, das, was aus dieser Firma entstanden ist. Und damit war, sagen wir mal, diese Thematik, die ja häufig in Familienunternehmen ist, der Sohn, die Tochter von, war dann weniger geworden, sondern man sah, okay, der steht für, in meinem Fall, für die Entwicklung der Türkei.
Das heißt, du hast die Niederlassung dort aufgebaut, eine eigene Produktion oder was hast du genau dort gemacht?
Genau, also ich ging als, im Endeffekt, wir hatten diese Pharmaproduktion oder wir hatten mit Partnern in der Türkei Pharmaprodukte produziert. So, und durch die kulturellen Unterschiede und in der Sprache brauchtest du einen, ich will nicht sagen der Dolmetsch, der aber immer wieder auch beide Seiten zusammenbrachte, weil es viele Missverständnisse dann gab und mein Job war wie Dolmetscher oder Diplomat, da die Seiten immer wieder zusammenzubringen. Das war der Anfang und darüber hatte ich aber gesehen, was wir eigentlich in dem Land alles in der Chemie machen konnten, das wir bis dahin nicht gemacht hatten. Und das war dann die Entwicklung. Gott sei Dank war die Türkei auch zu der Zeit das Land, was hinter China am meisten gewachsen war. Und in der Welle konnten wir dann viel, viel aufbauen, was dann natürlich nett war. Und das da in dieser Phase habe ich dann auch die Leitung der Firma übernommen. Am Anfang war es nicht, aber dann von den 8 Jahren, ich glaube, nach der Hälfte, nach 4 Jahren, habe ich dann die Leitung dieser Firma bekommen.
Und wie haben dich diese 8 Jahre verändert? Das macht ja was mit einem, wenn man 8 Jahre in einem anderen Land lebt. Und du hast ja selbst schon auch von einer anderen Kultur gesprochen.
Man sieht, welche schönen Dinge es in Deutschland gibt. Und man sieht auch, was wirklich, also bekloppt, sorry für die Wortwahl, auch teilweise ist. Man sieht zum Beispiel in dem Fall, wie entspannt, sagen wir mal auch, ja, das Chaos von Kindern sein kann. Ja, also ich glaube, in Deutschland wäre ich in dem einen oder anderen Restaurant rausgeflogen, so wie meine Kinder sich benommen haben, wobei ich versuchte, dass sie sich benehmen. Aber da war das kein Problem. Ja, so, also der Umgang als Familie, der war ein ganz anderer da. Das war sicherlich ein Punkt. Und der andere war, nach diesen 8 Jahren, da war dieser Moment gekommen, das war wirklich wahrscheinlich eines der Momente, wo ich dachte, Mensch, so eine kleine Niederlassung, wir waren 20 Leute, das hat dir schon Spaß gemacht zu führen. Eigentlich möchtest du auch wirklich mal den ganzen Konzern führen. Das war so sicherlich ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, bei der Rückkehr. Ich ging zurück, weil mein Vater aufhören wollte. Und er fragte mich, ob ich seiner Meinung nach der Richtige wäre, jetzt zu übernehmen. Ich meinte nein. Er meinte auch darauf, das sehe ich genauso. Und damit war der Fall in der Sekunde wirklich, das waren keine 5 Minuten erledigt. Aber wir hatten dann auch die gemeinsame Basis zu gucken, okay, wer sollte das in dem Augenblick dann machen? Und dann hatten wir jemand, der zwar nicht aus der Familie war, aber lange schon im Unternehmen war. Und der hat es dann eine ganze Weile geführt. Und dann dachte ich eines Tages, ich wäre perfekt vorbereitet, übernahm die Firma und dann kam Corona und ich stellte fest, ich war auf gar nichts vorbereitet.
Wie hat sich das dann angefühlt für dich?
Bescheuert, sorry für die Wortwahl. Weil keiner war ja da. Also da warst du auch wieder, da gab es ja kein Handbuch für. So, und wie gehst du damit um? Wie kommunizierst du mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Ich hatte mir bis dahin nicht überlegt, ich hatte gedacht, ich mache eine Art Townhall, stelle mich hin und sage ein paar Sätze und ein paar Sätze mehr und stehe für Fragen und Antworten zur Verfügung. Das entfiel dir, aber daraus ist dann unser erster Livestream geworden. Ich glaube, heute machen das viele Unternehmen. Für uns war das da zum ersten Mal, dass wir das dann gemacht haben. Und sicherlich eine nette Erinnerung war daran, ich hatte mich natürlich auf diesen Livestream vorbereitet und hatte dann auch geübt und hatte meine Moderationskarten auf dem Bildschirm und dann auch geguckt, ob das alles funktioniert. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass das in dem Raum, wo wir das aufnehmen werden, gar nicht so der Fall war, weil wir hatten keinen Teleprompter oder sonst was, sondern dass ich eben auf diese Karten schauen würde. Und dann war das aber so, es war beim Abendessen, wo ich über diesen Punkt nachdachte und dann fragte ich meine älteste Tochter, ob sie nicht mit in die Firma kommen kann, wenn ich es aufnehme. Und dann sagte ich mit Begeisterung, sehr gerne. Und daraufhin haben wir diese Moderationskarten groß ausgedruckt. Und dann hat er sich hinter die Kamera gestellt und sie mir dann gezeigt. Und das war für mich sicherlich ein emotionaler, großer Moment. Ja. Und deswegen im Endeffekt war das dann ein schöner Moment.
Mhm. Wie alt ist die jetzt?
Also ich habe 3 Kinder, 21, die älteste, dann Sohn 19 und 15, in Anführungsstrichen die Kleine.
Und kommen die auch ins Unternehmen?
Also,
es wird jetzt aufgenommen, ne?
Also, ich mache denen überhaupt keinen Druck. Wenn sie gerne eines Tages reinkommen wollen, stehen ihnen sicherlich alle Türen offen. Ich versuche über die eine oder andere Reise ihr Interesse mal zu gewinnen. Das haben die auch gemacht. Sie sind mit auf Reisen gekommen, um zu gucken, was man macht. Und aber es liegt an denen. Also beide studieren jetzt erstmal und wenn sie Lust haben, immer gerne, aber sie müssen es wollen. Alles andere wird nicht funktionieren.
Ja. Du hast gerade schön 3 Schlüsselmomente reflektiert aus den 28 Jahren, wenn du jetzt nach vorne schaust, an die nächsten 10 Jahre. Worauf bereitest du dich vor als Unternehmer?
Ich habe mit vielen Fragen jetzt gerechnet, aber mit der. Im Augenblick ist der Fokus auf diese Transformation, dass wir wirklich das hinbekommen. Und ich würde sagen, da gibt es so viele Aufgaben und Themen an sich. Und auf das bereitest du dich heute Morgen, übermorgen vor. Und ich würde sagen, das wird sicherlich noch 5, 7 Jahre dauern. Was darüber hinaus ist, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Sicherlich ist das Thema Absicherung der Firma ein Thema. Ich habe das jetzt vor 2 Jahren mit meinem Vater geregelt gehabt und habe sozusagen einmal Luft geschnappt, wohlwissend, eigentlich müsstest du dich jetzt selber um dich und die nächste Generation kümmern. Das ist sicherlich ein Thema, was ansteht. Ich nicht sage, ich das wegschiebe, aber jetzt auch nicht morgen früh lösen werde.
Ja. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Startest du mal mit den schwierigsten Aufgaben oder den leichtesten in den Tag?
Also ein Spruch, den ich diesbezüglich gelernt habe, umso höher man kommt, umso mehr Mist kriegt man auf den Tisch. Das ist so gesehen, spielt das sicherlich eine Rolle. Aber im Endeffekt sind es 2, 3 Sachen. Ich habe ein Team um mich herum, wo wir wirklich gut zusammen agieren. Und das ist eine Mischung aus Dingen, die angesetzt sind und du darauf vorbereitet bist und dann die Dinge abarbeitest, je nachdem, wie die verschiedenen Meetings dann angesetzt sind. Kann sein, dass du an einem Tag mit dem leichtesten anfängst und mit dem schwierigsten aufhörst oder umgekehrt, das ist ein bisschen mehr Terminplanung oder der Terminplanung geschuldet. Aber die konstante Überarbeitung, arbeitest du an den richtigen Dingen, das passiert sicherlich in regelmäßigen Abständen. Manchmal täglich, manchmal wöchentlich, manchmal auch im Monat oder im Quartal. Aber bist du wirklich mit den richtigen Themen zugange, die entscheidend sind für das Unternehmen? Das ist, würde ich sagen, ein Punkt, der eine gewisse Routine hat. Und meistens fange ich an, mit einer Zeitung an zu lesen oder Podcasts zu hören. Und dann in dem Augenblick, wo ich dann in der Firma bin, geht's dann los.
Wir haben ja eben schon gesagt, wir führen dieses Gespräch Mitte Februar, ausgestrahlt wird es aber Mitte März. Das heißt, in dem Moment der Ausstrahlung sind wir vermutlich mitten in Koalitionsverhandlungen einer Regierungsbildung. Wir haben ja zu Beginn über die herausfordernde Situation gesprochen, die wirtschaftlich in Deutschland. Hast du die Hoffnung, dass eine neue Bundesregierung auch sowas wie neuen Schwung bringen kann? Also guckst du ganz optimistisch auf die nächste Zeit?
Doch, also die Hoffnung habe ich schon. Ja, also dass da Aufschwung kommt. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass, sagen wir jetzt, der Klimaschutz komplett über die Wupper geht. Das sind wir sicherlich unseren Kindern und Enkeln schuldig. Aber in der Summe dürfte es und hoffe ich stark, dass da Schwung kommt. Mein Lieblingsbeispiel der Brücke. Ja, dass wir da schneller agieren können als in der Vergangenheit auch.
Okay.
Was sind deiner Meinung nach die Vorteile von einem Familienunternehmen, um auf die schnell verändernden Kontexte zu reagieren?
Es hat viele Vorteile. Ich glaube, die Vorteile überwiegen. dass wir viel längerfristig denken können. Ja, also das, was ich von Freunden und Bekannten mitbekomme, die eben in ja gelisteten Firmen tätig sind, da ist es doch häufig sehr quartalsgetrieben. Was ist die Zahl am 30.06., 30.09., 31.12.? So, nicht, dass es bei uns nicht Quartalsberichte gäbe, ja, aber wir richten nicht jede einzelne Entscheidung auf das Quartal aus. So, und in dem Zuge, da, sagen wir mal, die Freiheit zu haben, wie schnell wir gehen oder agieren wollen, diesen Freiheitsgrad zu haben, das ist, glaube ich, das, was wirklich Familienunternehmen auszeichnet und sich die meisten auch, glaube ich, bewusst sind. Und in dem Augenblick, wo du von draußen dann fremdgesteuert wirst, dann wird die Sache aus meiner Sicht schwierig. Und damit kann man eben auch Dinge mal auch mal ausprobieren oder ein bisschen länger brauchen, als das vielleicht in dem einen oder anderen gelisteten Unternehmen wäre. Das ist vielleicht auch eines unserer größten Schwächen. Wir geben sehr schlecht auf oder also mal aufhören, weil wir meistens doch noch eine Idee haben, was wir besser machen können. Dann versuchst du es nochmal und von nochmal und nochmal und eigentlich dann doch mal zu sagen, jetzt ist nochmal gut. Wir hatten einen Fall, vielleicht das in der Kürze noch, wo der damalige Vorstandsvorsitzende, der zwischen meinem Vater und mir die Firma geführt hatte, der schrieb meinem Vater ganz stolz so, nach 12 Jahren darf ich Ihnen mitteilen, dass diese eine Niederlassung endlich profitabel geworden ist. Und er war so stolz und ehrlich gesagt, ich freute mich für ihn mit. Und mein Vater schüttelte nur den Kopf nach dem Motto, wie doof können wir sein, 12 Jahre an der Sache festzuhalten. Ja, also ich glaube, dieses mal wirklich aufgeben oder sein lassen, ich weiß nicht, ob das für viele Unternehmen so ist, aber zumindest ist das bei uns eines der Schwächen, die wir haben.
Also ein Plädoyer, auch mal loslassen.
Irgendwann mal schon, ja. Aber okay. Aber das ist auch der Vorteil, man gibt ihm nicht gleich sofort auf, sondern arbeitet an den Dingen. Und ich glaube, das zeichnet auch viele Familienunternehmen auch aus.
Ja.
Wir kommen so langsam zum Ende des Gespräches und haben wie für jeden Gast auch für dich noch 3 abschließende Fragen. Die erste Frage war, welches Buch hast du zuletzt gelesen, das dich besonders inspiriert hat und das du anderen empfehlen würdest, auch zu lesen?
Also ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es die 50. Folge.
Ja.
So, ich hatte jetzt im Januar meinen 50. Geburtstag und der Freund von meinem Sohn hatte mir ein Buch geschenkt, das hieß Just Add Water von Katie Ledecky. Dass das jetzt nur eine Schwimmerin war, war Zufall. Aber im Endeffekt eine super Schwimmerin, sehr lustige Person. Und die hat eben viel darüber geschrieben, wie hart bestimmte Dinge sind, aber wie wichtig es ist, auch sich Ziele vorzunehmen und wie wichtig der Teamgeist ist. Und natürlich war ich nicht auf ihrem Niveau unterwegs, aber das eine oder andere Thema kanntest du und mal aus Unternehmenssicht war das auch mal interessant zu sehen, wie Leistungssport dann doch manchmal Unternehmen ähnelt. Und deswegen, das wäre das Buch, was ich empfehlen würde.
Super, wir nehmen es mit auf in den Maschinenraum Buchclub und wir werden es auch in den Shownotes verlinken.
Wenn du jetzt von heute mit 50, wie du gerade gesagt hast, zurückguckst, welchen Tipp würdest du dem 15-Jährigen geben, der damals im Lager gearbeitet hat? Welchen Ratschlag?
Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt, aber eine gewisse Neugier zu haben, keine Hemmung zu haben, Dinge zu fragen, auch dreimal zu fragen, wenn man es nicht verstanden hat. Also ich glaube, das ist super wichtig in allen Lebenslagen, diese gewisse Neugier zu haben und entdecken, fragen, sprechen, reisen. Also diese Neugier irgendwie zu entfachen. Ich wüsste nicht wie und da muss jeder seinen eigenen Schlüssel finden, aber das wäre mein Ratschlag, seid neugierig.
Okay.
Und lieber Stefan, jetzt die letzte Frage stellen wir jedem Gast genau so. Und zwar, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Dass wir wirklich dazu beigetragen haben, die Chemie nachhaltig aufgestellt zu haben.
Das war doch ein wunderbarer Schlusssatz. Und damit bedanken wir uns recht herzlich für das Gespräch, für deinen Besuch hier im Maschinenraum und wünschen dir und dem ganzen Familienunternehmen viel Erfolg.
Vielen, vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht bei euch. Ich hoffe, es hat gepasst. Vielen lieben Dank.
Uns hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.